Seid gegrüßt. Ich darf natürlich als allererstes einmal verkünden und mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn wir haben 100.000 Downloads geknackt, insgesamt über alle Podcast-Hoster hinweg. Und es freut mich natürlich riesig. Warum freut mich das? Also natürlich ist es auch ein persönlicher Erfolg, den ich da feiere, aber auch eine große Zahl, die beweist, dass man ganz viele Menschen damit auch erreichen kann. Und eure Rückmeldungen, E-Mails und Nachrichten freuen mich ja so dermaßen, dass ich immer wieder Lust habe und motiviert bin, noch ganz lange weiterzumachen, Gäste auszusuchen und aufzuklären, neueste Fakten auseinanderzunehmen. Also macht mir immer noch Spaß und ja, es ist, also ich kann natürlich nicht leugnen, dass es auch bisschen mehr Freude macht, wenn dann die Downloadzahlen entsprechend steigen und es einfach ganz viele Menschen auch trifft. Also vielen, vielen Dank fürs Hören und wir feiern dann irgendwann den nächsten Meilenstein. Ich werde aber nicht müde, euch alle aufzurufen und immer wieder daran zu erinnern, dass es mir auch unglaublich weiterhilft, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt oder ein paar Sterne dalasst oder was auch immer ihr bei eurem Podcast-Hoster machen könnt. Meistens müsst ihr dazu auf den Podcast selbst, also nicht in der Folge, also wenn ihr gerade die Folge hört und irgendwas sucht, wird das wahrscheinlich nicht gehen, sondern ihr müsst auf den Podcast allgemein klicken, also dort, wo auch mein Trailer zu sehen ist und was allgemein so auf euch zukommt. Und da kann man meistens ein paar Sterne vergeben und bei manchen Podcast-Hostern kann man sogar eine Bewertung schreiben. Also als Beispiel, bei Spotify kann man einfach nur 1 bis 5 Sterne vergeben. Bei, muss ich gerade nachdenken, Audible oder Amazon Music zum Beispiel kann man Sterne vergeben und einen Text schreiben. Und bei Apple Podcasts müsste es auch eine Sternebewertung und ein paar Worte der Bewertung geben können. Also wenn ihr da ein paar Worte da lasst, was euch gefällt und warum es euch gefällt, helft ihr natürlich auch anderen Menschen, die das vielleicht hören möchten, dass sie es eher machen, als weiter zu scrollen. Ich danke euch. Normalerweise halte ich mich mit Triggerwarnungen zurück, weil mein Podcast auch schon ganz deutlich heißt, lasst uns über Depressionen sprechen. Wir sprechen ja da auch über die Geschichten einiger Menschen und deswegen, also ich verzichte meistens darauf, weil es sich aus sich selbst heraus schon ergibt, dass man da eine Triggerwarnung hat. Aber heute muss ich sagen, möchte ich eine aussprechen, denn ich habe mir ja heute als Gast Julia Podgorny eingeladen und sie spricht echt wahnsinnig offen über sehr sensible Themen, die sie als lange für normal gehalten hat und die sie dann auch irgendwann mal aus der Bahn geworfen haben. Sie hat es mittlerweile auch so gut bewältigt, dass sie ganz offen darüber sprechen kann, ohne da irgendwas verdrängen zu müssen. Und ja, also wir werden in der Folge, also wir gehen da langsam drauf zu, wenn es dann ein bisschen tiefer und sensibler wird. Und kurz vorher sage ich auch nochmal Achtung, also jetzt wird es dann vielleicht mal für ein paar Minuten kritisch. Ja, dass ihr gewarnt seid. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der Folge. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich begrüße Julia Podgorny.
Hi,
ich freue mich, dass du da bist. Zum zweiten Mal, jetzt hatte ich gerade irgendwie so einen Hänger in meinem Hirn, aber das wissen die Hörer ja nicht. Du bist zum zweiten Mal da, weil wir letzte Woche, glaube ich, schon mal versucht haben, eine Aufnahme zu machen. Nur dein WLAN hatte gestreikt und es war unmöglich, die Aufnahme zu starten. Deswegen haben wir auf heute verschoben. Also schön, dass du dir zum zweiten Mal Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich auch auf die zweite Möglichkeit und bin so froh, dass jetzt alles funktioniert.
Ja, bin ich auch. Und also das letzte Mal, weiß ich noch, haben wir so einen kleinen Einstieg gemacht. Ich habe das auch diesmal wieder so gewählt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber da haben wir schon, nach diesen 2 Minuten war schon Schluss. Ich habe nämlich, also ich stalke ja immer meine Gäste so ein bisschen. Ich schreibe einfach mal auf Google oder auf ChatGPT, wer ist Julia und so. Und dann habe ich eine Seite gefunden, heißt wie heißt die Seite? SP? Stagepool, Stagepool. Und da steht da, Julia Podgorny, Kleindarstellerin. Und da ist ein Riesenprofil von dir, Körpergröße, Führerschein. Steht auch da sehr viele Tattoos, Handtattoo, Flügeltattoo und so. Was hat's denn damit auf sich?
Oh, ich habe, als ich mich das erste Mal versucht habe, selbstständig zu machen oder als ich es tatsächlich getan habe, das war 2022. Und da war es so, dass natürlich ist es schwierig, eine Selbstständigkeit direkt von null auf aufzubauen. Und da hatte ich noch einen Nebenjob, aber oder halt einen Vollzeitjob. Und den Vollzeitjob, den habe ich dann auch relativ zügig gekündigt. Und dann habe ich mich irgendwie versucht, über Wasser zu halten mit allem Möglichen. Und ich mag es zu Schauspielern und da habe ich dann tatsächlich den ein oder anderen kleineren Auftrag so für irgendwelche Image-Kampagnen bekommen oder auch mal als Model vor der Kamera zu stehen, weil ich bin einfach, ich glaube, mit 16 stand ich das erste Mal als Fotomodel vor der Kamera. Und ein paar Jahre später habe ich dann einen guten Bekannten gehabt, der hat dann auch ein eigenes Marketingunternehmen gegründet und hat dann für seine eigene Image-Videos mich dann ganz gerne immer als Model benutzt, weil ich halt schon ein Typ bin.
Ja, das kann man jetzt nicht sehen, das kann man nur hören, aber ich kann das auch echt empfehlen, weil wenn wir davon mal rüberspringen, wenn ich auf deinen Instagram-Account gehe, da gibt es wahnsinnig viele Videos und dann, also man merkt tatsächlich in den meisten Videos, auch auf den meisten Bildern, dass du so ein, dass du Schauspielern sehr gerne machst.
Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, es macht Spaß. Ich bin auch zum Beispiel ein absoluter Halloween-Fanatiker, was das angeht. Und Fasnacht lieb ich auch, aber nicht wegen dem Alkoholfluss, der da entsteht, sondern einfach, weil du jedes Mal in eine neue Rolle dich reindenken kannst. Und du bist heute so und morgen bist du so. Und da ist es halt nochmal noch krasser an Fasnacht und Halloween und bei diesen Schauspielereienaufträgen. Das macht einfach Spaß, sich eine neue Rolle auszudenken und einfach irgendjemand anderes zu sein und mal kurz für einen Tag einfach, ja, Held, Heldin oder was auch immer zu sein oder Prinzessin, ist auch cool.
Oder Prinzessin, da kommen wir später nochmal drauf. Ne? Auf jeden Fall kann ich es sehr empfehlen. Die Videos sind echt immer auch mit echt Aufwand gemacht und liebevoll und so, dass man die gerne anguckt. Sieht man auch an deiner Followerzahl. Also da sind auch schon viele Menschen, die dir da folgen. Mhm. Also wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich gehe nochmal zurück auf die Kleindarsteller-Sache. Da standen deine Berufe und Interessen. Influencer, Kleindarstellerin, Model, Moderatorin, Protagonistin, Statistin, Komparsin.
Ja.
Also das war quasi diese Flut an Dingen, die du gemacht hast, um über Wasser zu bleiben.
Genau, genau.
Okay.
Und da, ja. Da fehlt noch, ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich noch im Social-Media-Bereich tätig, da war ich Content-Creator, daher kommt jetzt gerade auch die ganze Liebe, die man in den Videos sieht, weil auch das liebe ich, das ist kreativer Freigeist, ist super. Und ich habe das für Clubs gemacht, also da habe ich die ganzen Clubs hier betreut, von Barling bis runter an Bodensee. Zu Hochzeiten hatte ich 6 Clubs, die ich betreut habe und dann hieß es jedes Wochenende im Club rumhüpfen, Videos aufnehmen, deren TikTok betreuen, das Insta betreuen, Stories aufnehmen, Werbung machen. Ja, war viel. Ich habe viel gemacht. Ich habe viel gemacht.
Ich würde auch sagen, 6 Clubs hört sich dann doch nach Arbeit an, also richtig viel Arbeit.
Tatsächlich, ja. Also ich war auch in die krasseste Nacht, da war ich beruflich eben in den Clubs unterwegs, da habe ich 5 Clubs abgeklappert. Ich war dann auch erst um 10 Uhr morgens zu Hause und das war dann auch wirklich finito. Das habe ich einmal gemacht, kann ich von der Bucketlist streichen und das war's. Nochmal brauchen wir das nicht.
Ja, was ja eine super Überleitung fast schon wieder ist, ne? So dieses Überfordern. Und wir haben uns ja kennengelernt am Black Dog Day vor ein paar Wochen. Wir haben uns kurz vorher kennengelernt, weil ich dich angeschrieben habe, weil ich so gucken wollte, wer hält denn da einen Vortrag und ich bin da dann immer recht offen und schreibe dann einfach mal an. Du warst ja da auch recht zugänglich gleich und dann haben wir uns an dem Tag selber kennengelernt und waren sehr schnell auf einer Wellenlänge, habe ich gemerkt.
Ja, das war sehr cool. Also da war ich selber positiv überrascht darüber. Wenn man doch, also ich bin ein sehr offener Mensch, ich freue mich immer sehr. Ich war auch sehr positiv überrascht, dass du mir geschrieben hast. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich hatte direkt ein Vorurteil, weil solche Leute, die einem direkt schreiben, gerade halt als Frau auf Instagram, ist das immer so eine Sache. Und ich so, okay, was ist denn das jetzt für ein komischer Vogel? Und dann habe ich gesehen, okay, Black Dog Day, alles klar, okay, kurz mal durchgestalkt, es scheint nett zu sein. Und dann habe ich dich gesehen und dann haben wir geredet und dann war das wirklich, es hat einfach gestimmt, also es hat gematcht. Das war super. Ich fand den Vibe toll, die Gespräche super. Ich war sehr positiv überrascht, tatsächlich.
Genau, und jetzt muss man ja sagen, wir haben uns ja jetzt nicht über irgendwas unterhalten, sondern es ging beim Black Dog Day ja um psychische Gesundheit. Und natürlich gibt
Yes.
es dann da auch Krankheitsgeschichten von jedem oder jeder hat da so sein eigenes Päckchen ja sowieso, über das man redet. Und das passiert mir tatsächlich nicht so oft, dass ich mich verstanden fühle. Also ich unterscheide da immer so ein bisschen mit Menschen, mit denen ich rede, die natürlich auch ihr Päckchen haben, aber da noch nicht so durch sind. Das sind ja sehr viele Menschen, die auch durch Therapien und Klinik noch nicht so richtig zu sich gefunden haben, was auch nicht immer an der Therapie liegen muss oder an der Klinik, sondern man muss da ja selber auch irgendwann mal sich öffnen und sich selber rausholen. Das ist ja der schwierige Part. Und das erlebe ich nicht so oft. Und da auf dieser Wellenlänge haben wir uns gut verstanden, weil du ja dir, also bist ja auch direkt, haust du ja da deine Geschichten raus, die ja auch echt, die muss man schon auch erstmal schlucken, ne? Was du da so easy raushaust. Es war schon ein bisschen crazy am Anfang, dachte ich, wow. Aber das wollen wir jetzt ja mal klären, was das für Geschichten sind. Du musst lachen, ne?
Ja, ich muss total lachen, weil das ist erst eine Woche danach ist das mir erst passiert. Ich habe auch, also ich bin ja auch ehrenamtlich im Tierheim tätig. Und da gibt es dann auch viele Gassigeher, die halt dann immer regelmäßig kommen, mit denen man sich dann immer unterhält und sowas und so eine Art oberflächliche Beziehung, sage ich mal, einfach aufbaut. Aber da gibt es eine Gassigängerin, die ist wirklich, oh, die ist so herzig, so eine ältere Dame, die ist immer da und fragt immer, oh, wie geht's dir? Und die fragt nicht, wie geht's dir, weil so nach dem Motto, ah, schönes Wetter, sondern die will es wirklich wissen. Also die interessiert sich richtig für dich. Und ich war ja eine Woche nach dem Vortrag, war ich in Frankfurt auf einem Videodreh, auch zur Aufklärung über sexualisierte Gewalt. Und ich habe sie ein paar Tage vorher zufällig im Stadtpark getroffen und habe ihr dann auch erzählt, was sie gefragt hat, und was machst du diese Woche so? Habe ich auch gesagt, du, ich bin in Frankfurt beim Videodreh. Und sie so, ja, was machst du da? Ich so, ja, ich kläre über sexualisierte Gewalt auf. Sie so, oh, das ist ja schön, das ist ein tolles Thema. Ich so, ja, Und dann fragt sie, wie ich dazu komme, das zu machen. Und ich hau einfach auch furztrocken raus. Ich so, ja, du, mein Vater und sowas. Und die guckt mich so an mit solchen Augen. Ich habe so lachen müssen, weil mir da erst aufgefallen ist, wie trocken und salopp und selbstverständlich ich das eigentlich erzähle. Und es hat mir so leid getan für diese arme, süße Frau, weil das hat sie echt, sie stand erst mal da und sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
Ja, also das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ich war ja auch erstmal so ein bisschen stutzig und dachte, wow, also das ist schon mal erst, da muss ich auch erstmal schlucken und sagen, hu, krasse Geschichte,
Ja.
weil du weißt ja auch nicht, was sagst du jetzt als nächstes, selbst wenn du das selbst erlebt hast, weil du kennst ja den Menschen gegenüber. Also wir kannten uns ja nicht wirklich und ich wusste jetzt ja nicht, wie du da reagierst. Heute ist klar, das ist für dich dann auch in Ordnung, egal wie man
Ja.
reagiert, du nimmst es dann einfach auf. Aber das sind die Stichpunkte. Worte, ne? Also sexualisierte Gewalt an der Stelle. Normalerweise sage ich in meinem Podcast, wer den anhört und also brauchst keine Triggerwarnung, weil wir sprechen immer über solche vielleicht harten Dinge. Aber heute muss ich sie an der Stelle vielleicht mal aussprechen. Das, was du so erzählst, das ist schon an einigen Stellen auch echt hart, also mental hart mitzunehmen. Und transgenerationale Traumata. Das sind die beiden
Über
Stichworte,
ja.
über die wir sprechen wollen. Und jetzt pass auf, ich leite es jetzt mal so ein. Du hast ein Buch geschrieben. Auf Amazon kann man sich das angucken und kaufen. Das heißt Dornröschen, wie das misshandelte Mädchen aus ihrem Trauma erwachte.
Ja.
Und erzähl doch erstmal, wie bist du denn auf dieses Buch gekommen? Also waren das irgendwelche Mitschriften? Hast du es irgendwann mal einfach so als Geistesblitz gehabt? Was ging da vor?
Also es ist tatsächlich, ich habe erst mit 18 angefangen zu verstehen, dass meine Kindheit keine normale Kindheit war. Dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass nicht jedes Mädchen so aufwächst, dass nicht jeder Vater so ist, dass das alles so nicht passiert. Und ich habe dann, also ich schreibe auch schon Tagebücher, seit ich denken kann. Also ich glaube, in der dritten Klasse mein erstes Tagebuch geschenkt bekommen zum Geburtstag und da habe ich angefangen, dann reinzuschreiben, auch wenn es halt in der dritten Klasse jetzt nicht so intensive, krasse Gefühle sind, die man da so reinschreibt. Das ist eher mehr ein, wie war mein Tag? Aber ich habe schon immer Tagebücher geschrieben. Und später habe ich dann eben mit 18 angefangen, als ich angefangen habe zu verstehen, dass das alles nicht normal ist. Also eben mein Erwachen quasi aus der ganzen Geschichte, habe ich dann auch angefangen, das alles niederzuschreiben. Aber ich wollte es nicht bei meinen Tagebüchern drinstehen haben. Ich wollte irgendwie einen gesonderten Ort dafür, weil das nochmal eine andere Sache ist. Ich wollte in meinem Tagebuch immer noch meine Normalität haben mit meinen Jungsproblemen und Zickenkrieg und Schulprobleme und keine Ahnung was. Ich wollte das mein Ort haben, und dann wollte ich nochmal zusätzlich einen Ort haben, wo ich eben die ganze Geschichte aufarbeiten kann, meine Gefühle niederschreiben kann, meine Träume, was auch immer. Und so hat es dann angefangen, dass ich dann diesen Ort da hatte. Und ich habe dann irgendwann mit 25, habe ich dann nochmal reingeguckt und mir überlegt, eigentlich könnte ich daraus ein Buch machen, weil ich habe da meine tiefsten Gedanken, meine Emotionen, meine Erkenntnisse, auch alles. Gerade wenn es auch um Beziehungsthemen oder sowas geht. Ich meine, ich habe mir all meine Ex-Partner nach meinem Vater ausgesucht und dementsprechend diese Erkenntnisse, oh Scheiße, okay, ja gut, es stimmt doch, das mit Daddy-Issues und keine Ahnung was alles, weißt du? Und das habe ich alles dort reingeschrieben, und dann macht Sinn, das einfach zu veröffentlichen. Mit 25 habe ich dann angefangen, daran zu arbeiten, dass das alles Sinn ergibt und einen roten Faden kriegt und eine Ordnung, und habe dann noch mehr reflektiert, bin in einige Sachen tiefer reingegangen, andere Sachen logischerweise habe ich komplett rausgelöscht, habe dann auch noch aus meinen anderen Tagebüchern, wo ich früher ja auch schon geschrieben habe, bevor ich 18 war, wo es nur um Depressionen ging, habe ich da noch irgendwelche Berichte rausgesucht, die gepasst haben, Einträge, habe sie dort reingepackt, und so ist das ganze Buch entstanden. Also ich habe es 10 Jahre schlussendlich, habe ich jetzt an dem Buch gearbeitet. Und der Titel war dann auch relativ zügig klar, weil mein Vater hat mich immer Dornröschen genannt, weil ich so lange immer geschlafen habe. Also bis heute ist Schlaf mir noch ganz wichtig. Aber ich war immer Langschläferin, und er hat mich Dornröschen immer genannt. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre das ja ein gutes Wortspiel, weil genau so hat das alles ja angefangen.
Also der erste Satz, wenn man in Amazon reinguckt, ist ja auch, er nannte mich Dornröschen, weil ich immer viel geschlafen habe. Aber also es ist ja ein Trauma, dass du sagst, daraus bin ich erwacht. Und es geht ja tatsächlich um sexualisierte Gewalt. Ne, wir wollen nicht zu tief gehen. Das liest man dann vielleicht ja auch dann im Buch so ein bisschen. Aber du leidest ja auch oder hast gelitten an Depressionen?
Yes.
Also leidest oder
Habe
hast?
ich.
Hast
Habe
du.
ich, habe ich. Ganz schlimm, ja.
Okay, das heißt im Moment gut wieder alles oder gute Phase oder wie ist das gerade?
Ich würde noch nicht mal sagen, gute Phase. Also ich finde, natürlich auch ich habe Krisen. Die gibt es, aber ich habe keine Nervenzusammenbrüche mehr, weißt du? Also es ist eine andere Art und Weise, wie ich mit all dem umgehe. Also wo ich definitiv weiß, vor 4 Jahren, wenn ich so eine Krise hatte wie jetzt oder vor ein paar Jahren oder wie auch immer, aber wenn ich eine Krise, also wenn ich dieselbe Krise vor ein paar Jahren jetzt haben würde, wäre es mir okay, ist eine Krise, komm, wir gucken, was können wir machen, und wir gehen da durch. Aber vor ein paar Jahren war wirklich, ich war auf Wohnungssuche beispielsweise, und ich habe eine Absage gekriegt, weil ich Katzen hatte. Und das hat mich so kaputt gemacht. Ich habe geheult, Rotz und Wasser. Ich hatte eine Panikattacke, Nervenzusammenbruch, weil ich keine Wohnung gekriegt habe. Und jetzt ist einfach, ja, also es passieren viele Dinge, aber die bringen mich nicht mal ansatzweise in diese Situation rein, dass ich sage, boah, nee, mir geht's nicht gut. Also irgendwie, ich würde tatsächlich sagen, mir geht's gut, ja.
Okay, na, das freut mich ja. Dann erzähl doch mal, also irgendwann, du hast also in deiner Kindheit immer wieder traumatische Erlebnisse. Es ist ja quasi so ein Entwicklungstrauma, das da so stattfindet, weil es über eine
Yes.
ganze Zeit geht. Und irgendwann kommt so ein Zusammenbruch dann bei dir.
Ja.
Okay, und also wann war das und wie ging es dir da?
Also, ich habe mit 18 habe ich angefangen, mich mit bewusstem Träumen auseinanderzusetzen, weil ich hatte Albträume ohne Ende, verständlicherweise. Ich wusste noch nicht, woher diese Albträume kommen. Also das waren wirklich krasse Albträume von irgendjemandem, der mich mit einer Pistole erschießt oder mich jagt oder weiß der Geier was. Also es war wirklich krass. Es war echt krass. Ich bin jedes Mal schweißgebadet aufgewacht. Und da habe ich mich dann mit Traumtagebüchern auseinandergesetzt. Und dann bin ich eines Morgens, das weiß ich noch ganz genau, ich bin eines Morgens einfach aufgewacht und ich war von diesem Traum so perplex, dass ich den noch nicht mal aufschreiben konnte, weil ich so in Gedanken drin war, weil ich mit einem Gefühl aufgewacht bin, dass mein Vater ist schuld. Mein Vater ist schuld, dass ich mir die letzten Jahre versucht habe, das Leben zu nehmen, dass ich nicht mehr kann, nicht mehr will. Und es war keine normale Kindheit, die ich hatte. Ich bin wirklich einfach mit diesem Gedanken aufgewacht und ich habe daran so Stunden saß ich in meinem Kinderzimmer und wusste nicht, wohin mit mir und was ich tun sollte. Und da bin ich dann tatsächlich auch zu meiner Mom gegangen in dem Moment und habe sie konfrontiert, warum sie mich eigentlich nicht beschützt hat und warum sie da nie was dagegen getan hat, weil also meine Mama und mein Vater waren 20 Jahre verheiratet und die hat sich auch nur scheiden lassen, weil ich gesagt habe, Mama, geh bitte zum Anwalt und lass dich scheiden. Oder es war kein Bitte, sondern es war ein Du musst. Und ab da hat es angefangen. Ab da war es dann irgendwie gefühlt, jeden Tag kommt mir irgendwas anderes, was mir um die Ohren gehauen wird, was mich noch tiefer in dieses Loch reinzieht, was meine Schuldgefühle, mein schlechtes Gewissen, mein Selbsthass noch mehr nährt, weil dann hast du auch die Gedanken, so, wenn alles aus einem Grund passiert, was zum Henker, und auch wenn es Karma gibt vor allem, was muss ich getan haben, dass noch vor meiner Geburt klar war, dass ich diesen Vater bekommen und diese Mutter und so eine Kindheit leben werde? Und das hat sich gezogen, bis ich 24, 25 war. Und da hatte ich dann zum ersten Mal wirklich weil ich habe mich dann auch sehr viel mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt. Da habe ich auch zwei andere Ratgeber dazu geschrieben zu dem Zeitpunkt. Und mit 25 stand ich dann da und habe bemerkt, boah, ich lebe noch ein Vierteljahrhundert, mir geht's gut, mir geht's wirklich gut. Ich habe schon 2 Jahre lang zu dem Zeitpunkt keinen Suizidgedanken mehr gehabt und mir geht's gut. Und das war so der erste Stolzmoment, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ich bin mir relativ sicher, dass ich keine Depression mehr habe. Ja.
Okay, und also die Jahre davor waren schwer. Lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben, was in deiner Kindheit so los war.
Ein
Vorsichtig
bisschen
natürlich.
vorsichtig. Ich versuche es nicht ganz so salopp und so trocken rüberzubringen. Also, genau, mein Vater war cholerisch unterwegs. Der hatte ein kleines Alkoholproblem. Also, was heißt ein kleines Alkoholproblem? Der hat halt gerne seine Feierabendbier getrunken, aber nach zwei, drei Bier war er halt schon ordentlich dabei. Also, der hat, was Bier angeht, nicht viel vertragen. Er war sehr narzisstisch. Also er war die Sorte Mann, die dir Blumen geschenkt hat, nicht um dir eine Freude zu machen, sondern damit du ihm sagst, wie toll er doch eigentlich ist. Und er hat auch irgendwie sexuell mäßig ist bei ihm einiges schiefgelaufen in seinem Kopf. Er stand auf versohlte Hintern. Und das hat er dann halt an mir ausgelebt. Er hat dann eine Erziehungsmethode quasi erfunden. Wir hatten ein Blatt an der Pinnwand und im Esszimmer und da gab es dann immer einen Kreis für Dinge, die ich gut getan habe. Also eine Eins mit nach Hause zu bringen oder selbstständig sein Auto zu putzen oder die ganze Wohnung aufzuräumen. Ich war im Grundschulalter wohl bemerkt, im Grundschulalter. Und ein X gab es dann halt je nach Lust und Laune. X gab es für die schlimmen Sachen. Manchmal waren es wirklich richtig krasse Sachen, wo ich wirklich Bockmist gebaut habe. Manchmal waren es aber Kleinigkeiten wie, ich habe vergessen, Danke zu sagen, wenn ich vom Tisch aufgestanden bin. Oder ich habe eine 2 mit nach Hause gebracht, während jemand anders eine 1 hat oder sowas. Also es war total willkürlich, wann das X kam. Bei drei Kreisen gab es ein Überraschungsei. Und bei drei Kreuzen ging es ins Schlafzimmer von meinem Vater und er hat dann mit einer Reitgerte mir 10-mal auf den Hintern gehauen und ich musste halt dann laut mitzählen. Wenn ich mich verzählt habe, ging es von vorne los. Wenn ich irgendwie nicht schnell genug reagiert habe oder zu früh gezählt habe, also es muss Schlag, dann Zahl. Wenn irgendwas da nicht gepasst hat, ging es wieder von vorne los. Wenn ich geweint habe, ging es von vorne los. Also es war ganz schlimm. Es war tatsächlich ganz schlimm. Und es hat ihn sexuell geil gemacht, diese Streifen auf meinem Hintern zu sehen. Und sonst hat er auch sämtliche Grenzen ignoriert. Also wenn er einen Kuss von mir haben wollte, hat er mir einen Kuss gegeben. Beziehungsweise nicht gegeben, sondern sich den auch abgeholt. Also auch mit einer Alkoholfahne hat er sich mit seinem Körpergewicht von 100 Kilo, weiß der Geier, was auf mich kleines, armes Ding draufgedrückt und hat sich so den Kuss abgeholt. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Okay, du sagst ja immer, es ist nicht das Einzige, was passiert ist, aber das,
also, ja.
Das steht jetzt stellvertretend für viele Dinge, die immer wieder so passiert sind. Und du hast gesagt, mit 18 ist mir erst aufgefallen, das war gar nicht normal.
Ja, ich habe, bis ich 18 war, gedacht, dass alle Väter so sind und dass alle Töchter da durch müssen.
Und wie hast du das nach außen gelebt? Also in der Schule, bei Freundinnen, hast du darüber gesprochen oder was gab es da Themen oder?
Nee, gar nicht. Also wieso solltest du darüber reden, wenn du denkst, dass es normal ist? Und vor allem ist auch noch so ein Punkt gewesen, wir haben in der Grundschule, das war wahrscheinlich 3. Klasse, 4. Klasse maximal, haben wir die Grundrechte von Kindern, also die Kinderrechte sind wir durchgegangen. Und da heißt es ja auch, du darfst keine Gewalt an Kindern anwenden. Und ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen damals. Dann saßen wir am Esstisch, also wir haben zu Abend immer gemeinsam gegessen als Familie. Und dann habe ich auch meinem Vater gesagt, nicht so, du, wir haben Kinderrechte, du darfst das nicht mehr tun, sonst rufe ich die Polizei. Und dann hat mein Vater mich angeguckt und gelacht und hat gesagt, das würdest du niemals tun, du bist doch meine Tochter, du liebst mich doch. Und dieses, du bist doch meine Tochter, du liebst mich doch, das war immer seine Entschuldigung für alles, was er getan hat. Grundsätzlich. Immer.
Ja, so ein Umkehren, ne?
Genau.
Umkehren der Verantwortlichkeit.
Ja. Und entsprechend war das dann für mich immer ein, okay, Kinderrechte gelten wohl für alle, nur für mich nicht. Oder das ist irgendeine Geschichte, wie die Geschichte vom Weihnachtsmann, die man halt Kindern so erzählt. Also ich hatte da echt Schwierigkeiten, deswegen, warum sollte ich darüber reden? Weißt du, wie ich meine? Das war schwierig. Mit 18 hat es dann angefangen, dass ich drüber geredet habe, ja, aber auch ganz vorsichtig erstmal.
Ich frage mich, wie ist es denn? Also du hast ja dann viele Situationen erlebt, durch die du einfach durch musstest, aber jetzt eigentlich nicht gerne durchgegangen wärst. Und ich,
Nein.
also in dem Moment, kenne ich von mir selbst, irgendwann, ich habe irgendwann mal sowas, also jetzt, sowas gab es bei mir nicht, aber ich habe auch was entwickeln müssen, um durch schwere Situationen zu gehen. Und danach, damit umzugehen, ist aber ja noch schwerer, glaube ich. Also wie gehst du denn danach mit solchen Situationen um? Bist du da alleine oder gehst du zu deiner Mutter oder was machst du da?
Ich war immer alleine. Also ich habe immer versucht, wenn es geht, wegzurennen. Also ich bin auch eine, lange habe ich das noch gemacht, in Streitereien dann auch mit meinen Partnern, wenn wir zusammen gewohnt haben oder wenn wir gemeinsam irgendwo übernachtet haben und ich mich gestritten habe, ich bin weggerannt. Ich bin einfach raus aus der Tür und weg. Ciao, Kakao, nicht mit mir. Das war tatsächlich so meine Methode. Ich habe versucht, immer wegzurennen als Kind und wenn es halt natürlich nicht geklappt hat, weil ich meine, wenn ein Grundschulkind und der Vater, das ist halt schon ein kleiner Unterschied. Da kannst du körperlich einfach nicht viel ausrichten. Und danach habe ich mich auch immer verkrochen. Also einfach alleine irgendwo wegziehen. Ich hatte ein Hochbett früher und unterm Hochbett, so ganz klischeehaft, gab es dann so diese Vorhänge. Das war wie so eine Spielhöhle. Ich habe mich dort dann immer versteckt, tatsächlich, direkt danach. Das war immer so, immer verstecken und weg von allem. Also ich habe mit niemandem geredet. Ich habe das alles irgendwie immer mit mir selbst ausklabaustert und mir versucht einzureden, dass das halt normal ist.
Okay, also dann wachst du irgendwann auf sozusagen, also im wahrsten Sinne und sagst, also irgendwas stimmt hier nicht. Und bist ja dann erstmal so eingebrochen in dich selbst, also auch in Depressionen. Und also hast du körperliche Symptome auch viel gehabt?
Das, was man halt bei normalen Depressionen halt auch hat. Also ich war sehr häufig krank. Ich hatte häufig Halsschmerzen, Bauchschmerzen, die ganze Schule. Also ich glaube, ich war die Hälfte der Zeit in der Schule nicht wirklich anwesend, weil ich zu Hause war, weil ich Bauchschmerzen hatte oder krank war oder sonst irgendwas war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da deutlich krasser ist als sonst bei anderen depressiven Menschen, was die körperlichen Symptome angeht.
Hast du dir Hilfe gesucht?
Tatsächlich ja, aber auch nur, weil ich funktionieren wollte. Ich habe auch erst, da war ich 20, hatte ich einen schweren Autounfall und da habe ich mich überschlagen. Und ich habe mich auch da selber rausgerettet und einen Krankenwagen angerufen, Polizei, ADAC und schieß mich tot. Und ich hatte danach so, ich war so traumatisiert davon, dass jedes Mal, wenn ich die Augen zugemacht habe, auch beim Niesen oder Husten oder irgendwas, nur kurz Augen zu, habe ich immer das Gefühl gehabt, wie ich kopfüber im Auto hing. Und in diesem Moment, als ich da kopfüber im Auto hing, hatte ich halt extreme Panik, weil, also, du überschlägst dich ja nicht jeden Tag mit deinem Auto. Und das, was du halt in Filmen siehst, wenn ein Auto sich überschlägt, ist halt im nächsten Moment, dass das Ding explodiert. Und deswegen hatte ich diese Panik, als ich kopfüber hing, dass das Auto explodiert und wollte so schnell wie möglich einfach da raus, was halt nicht so einfach ist, wenn man kopfüber da drin hängt. Und dann hatte ich jedes Mal dieses Panikgefühl und ich konnte nicht schlafen, ich konnte gar nichts machen. Und deswegen bin ich dann zum Arzt gegangen, dass er mir Schlaftabletten verschreibt. Und er hat gemeint, das kann nur ein Psychologe tun. Also bin ich zum Psychologen gegangen. Und dann haben wir erstmal geredet, eine halbe Stunde lang. Und der Psychologe hat dann gesagt, dass er tatsächlich glaubt, dass die Schlaftabletten mir ausreichen. Ich bin einfach gerade eine Frau, die ein bisschen Schwierigkeiten im Leben hat, die halt einfach, ja, ein Autounfall ist halt so, aber ist sonst alles stabil. Und dann, als er mir das gesagt hat, habe ich ihn angeguckt und ich so, fuck, nein, Julia, wir haben jetzt die Chance. Wir haben jetzt die Chance, was gegen unsere Suizidgedanken zu tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas also unser Leben zu verbessern, endlich. Da ist jemand, der dir helfen kann. Nimm die verdammte Hilfe an. Und dann habe ich ausgepackt und ihm alles erzählt und dem ist auch erstmal Kinnladen runtergefallen, weil ich halt eine super gute Schauspielerin bin, was das angeht. Ja, und so habe ich dann Hilfe bekommen. Und dann war ich 2 Jahre in Therapie.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist auch heute noch jemand, wenn du, also wenn du nicht möchtest, dass jemand etwas sieht, dann sieht er das auch noch nicht.
Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ich kann so gut Sachen überspielen. Das ist schon Naturtalent, was das angeht.
Gibt es noch Sachen, wo du heute dich zurückziehst und eher so mit dir selber ausmachst und nicht in die Konfrontation gehst oder vielleicht auch nicht merkst in der Situation?
Jede neue Situation, immer wenn mir irgendwas passiert. Also es war ja auch vor ein paar Monaten, war auch super Sache. Ich habe um Ecken erfahren, dass mein Vater jetzt eine Frau ist. Also das wusste ich schon länger, dass er eine Frau ist. Aber ich habe über Ecken erfahren, weil die Leute dachten, dass ich es schon wissen würde, haben sie sich verplappert, dass er auch meinen Vornamen jetzt im Ausweis trägt. Und rote Haare halt zusätzlich noch hat. Also er hat sich sie rot gefärbt. Ich meine, meine Haare sind auch seit ein paar Jahren rot gefärbt. Und das war auch für mich, war es dann auch, Leute haben mich gefragt, Julia, wie geht's dir? Und ich so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und ich war an dem Tag überall unterwegs. Ich war im Tierheim den ganzen Tag. Dann hat eine gute Freundin noch einen runden Geburtstag gefeiert. Dann war ich noch hier, dann war ich dort. Also es war wirklich, ich war den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe so lange meine Gefühle einfach genommen, in eine Kiste gesteckt, diesen Gedanken. Und ich habe es dort gelassen. Und das war's. Und erst als ich dann zu Hause war, ist dann die Welt für mich eingebrochen. Dann kamen all diese Gefühle auf einmal drauf. Und dann hat es Wochen gedauert, bis ich wirklich mit Menschen darüber reden konnte. Das ist jedes Mal ist es bis heute noch so, wenn irgendwas passiert, was mich nervlich auffrisst, ich muss es erstmal mit mir selber klären, dass ich dann damit rausgehen kann. Vorher geht das nicht.
Also, was du gerade erzählt hast, so impliziert ja auch, dass du den Kontakt abgebrochen hast mit deinem Vater ab einem gewissen Punkt. Wann war das?
Yes. Das war, ich habe meinen Nachnamen ändern lassen, weil ich eben nicht jedes Mal mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte, weil der Nachname war halt für mich nichts, worauf ich stolz sein konnte. Und mein Vater hat das dann um Ecken herausgefunden und hat entsprechend mir dann eine nette WhatsApp geschrieben, was das denn soll, ob ich geheiratet habe, warum er das von anderen erfährt und nicht von mir und etc. pp. Und ich habe ihm dann gesagt, nicht so ganz ehrlich, ich will halt einfach einen Nachnamen haben, der halt nicht so voller Scheiße ist einfach. Also ich will einen Nachnamen mit Liebe. Ich will diesen Nachnamen meinen Kindern weitergeben. Ich will selber was Tolles tragen. Ich will mich identifizieren können damit. Also ich habe immer grundsätzlich, wenn irgendjemand, sagen wir mal, ich hieß Müller früher, wenn irgendjemand mich gerade in der beruflichen Welt mit Frau Müller angesprochen hat, war es immer ein, wir können gern gleich direkt zum Du umgehen. Ich habe meinen Nachnamen wirklich gehasst. In meinem Freundeskreis kaum jemand kannte meinen Nachnamen. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann eben, dann habe ich ihn geändert, dann hatte ich endlich einen Namen, mit dem ich mich identifizieren konnte, ist auch der Mädchenname meiner Mutter tatsächlich. Und dann hat mein Vater mir vorgeworfen, dass er sich wünscht, dass ich mal so Kinder haben werde, wie ich es bin. Also, dass ich quasi auch mal so einen Schlag von meinen Kindern in die Fresse kriege, wie er es jetzt von mir bekommen hat. Wo ich dann da stand, das war so der Schlüsselmoment bei mir, wo ich gedacht habe, du manipulativer Drecksack, ganz ehrlich, ich bin zu dir, weil du einfach so ein nicht einsichtiger, manipulativer Idiot bist, der einfach nicht versteht, was er falsch gemacht hat. Du bist immer noch der Meinung, dass du toll und super und lieb bist, weil du mir ja immerhin das Rechnen und Schwimmen beigebracht hast. Aber all die anderen psychischen Schäden, die ich davon getragen habe, die sind dir egal. Meine Suizidgedanken, meine Versuche, alles wurscht. Das ist egal. Das ist ja aufgelöst mit, du hast mir das Rechnen und Schwimmen beigebracht. So. Und das war dann der Punkt, wo ich ihn tatsächlich auf sämtlichen Kanälen blockiert habe und wo ich dann angefangen habe, auch allen anderen zu sagen, ey, bitte teilt nichts mehr meinem Vater mit. Und das ist jetzt ja 9 Jahre her. Ja.
Und jetzt lass uns mal auf das Thema transgenerationale Traumata kommen. Das ist ja auch dein Vortrag gewesen am Black Dog Day.
Yes.
Was ist das und wie hat sich das bei dir auch im Leben vielleicht dargestellt?
Also, transgenerationale Übertragung. Ich stelle das immer ganz gerne gleich mit Familienflüchen, weil dadurch kann sich jeder irgendwie was vorstellen. So, das ist, irgendjemand wurde mal quasi verflucht mit irgendwas und dann wird das einfach weiter übertragen in den ganzen Film. Und schlussendlich ist es genau das. Also auf unterschiedliche Arten und Weisen werden Traumata und markante Lebensereignisse oder auch unerfüllte Lebenswünsche einfach übertragen auf die nächste Generation. Teilweise in Anführungszeichen nur über Glaubenssätze. Also wenn, weiß ich nicht, gerade beim Thema Geld, das ist immer so ein Paradebeispiel. Leute, die nie Geld hatten, reden dann immer schlecht über Geld oder sagen, Geld macht schlechte Menschen oder wie auch immer. Und so wirst du erzogen und so überträgt sich das auf die einfachste Art und Weise. Die andere hochspannende, faszinierende Art und Weise ist halt einfach die Epigenetik. Die sagt einfach aus, dass solche traumatische Ereignisse, also wirklich Traumata und wirklich Dauerstress, richtig etwas, was dein Nervensystem komplett überfordert, wird auf der DNA abgespeichert und so weitergegeben, dass halt einfach die zukünftige Generation mit diesem Dauerstress besser und anders umgehen kann. Also quasi eine Art Mini-Evolution. Und das war bei mir nicht anders. Also ich habe dann auch, als ich mich mit diesem Thema intensiver auseinandergesetzt habe, habe ich mich dann auch mal mit meiner Mom zusammengesetzt und habe sie gefragt, hey, Mama, erzähl doch mal was von deinen Großeltern. Weil meine Großeltern kenne ich, aber wer meine Urgroßeltern sind, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Satz über die gehört. Und dann hat meine Mom ausgepackt. Und auch bei denen gibt es Gewalt und Missbrauch und Abtreibung und keine Ahnung was. Also es zieht sich schon unsere gesamte Dreckslinie durch. In alle Richtungen. In alle Richtungen werden alle einfach irgendwie missbraucht. Also es ist kein Wunder, dass ich dann das alles erlebt habe und dass mein Vater halt so geworden ist, wie er ist.
Bedeutet also, teilweise kann es sein, dass Familien vor x Generationen Dinge, überzeugte Haltungen hatten und die einfach durch Erziehung, durch einfach Vorleben weitergeben. Yes. Und wenn diejenigen, die es eben weitergegeben bekommen, das nicht hinterfragen, was du ja in der Regel nicht machst, weil du denkst, deine Eltern, was die machen, das ist schon so richtig. Also das habe ich auch lange gedacht. Und es geht jetzt dann von Generation zu Generation und wie gesagt, wenn keiner diese Linie durchbricht, dann geht es immer so weiter. Also gerade, was du gesagt hast, ja, diese Glaubenssätze mit Geld. Und das ist ja dann etwas, wenn gerade Menschen, die wenig Geld haben, mal sagen, ah, das verdirbt den Charakter und ne, Geld brauchen wir nicht und so, dann ziehst du das ja auch nicht magisch an. Also dann hast du ja sowas, nein, Inneres, das immer das Geld von dir weghält. Also das ist jetzt auch ein doofes Beispiel vielleicht, aber das gibt es ja in allen Richtungen. Also in jedem Lebensbereich gibt es ja diese Sätze, ja, und Haltungen.
Yes, aber mit Geld ist es, finde ich, halt einfach zu erklären, weil die, ja, Leute verstehen das inzwischen, also die meisten Menschen verstehen, dass Geldthema wirklich ein Mindset-Thema ist. Und da hinterfragst du dann auch mal die Familienmuster und guckst mal die Glaubenssätze, mit was bin ich denn aufgewachsen. Aber das kannst du ja einfach eben auf alles übertragen. So, ich meine, meine Oma kannte es nicht anders, als dass, also sie ist aufgewachsen mit einem Vater, der A, B, C sagt und einer Mutter, die dann gebrechlich nebendran steht und sagt, ja, alles, was du sagst, mein Schatz, du bist der Herr im Haus, ich tue alles, egal auf was für Kosten. Und wenn ich das Kind abtreiben muss, dann treibe ich das Kind ab, weil du es gesagt hast, obwohl ich eigentlich als Mutter es nicht könnte, aber du hast es gesagt, also tue ich das, weißt du? Und so ist meine Oma aufgewachsen. Also sucht meine Oma sich automatisch auch so einen Ehemann aus, weil das ist das Bild von Liebe, das sie kennt. Und so geht das ja weiter. Meine Mutter hat sich dann ja auch so einen Idioten rausgesucht, der für sie die große wahre Liebe war. Sie ist immerhin aus Kasachstan, ist sie nach Deutschland ausgewandert für ihn und hat ihre eigene Familie hinter sich gelassen. Das musst du dir mal überlegen. Als sie 18 war, vor 20 Jahren, war das nicht so einfach, mal eben auszuwandern. Da gab es kein WhatsApp, wo du mit den Leuten Kontakt die ganze Zeit halten konntest. Das hat Monate gebraucht, bis irgendein Brief mal angekommen ist und die den Kontakt irgendwie aufrechterhalten konnten. Das ist ja eine ganz andere Zeit, aber sie hat ihn so sehr geliebt, weil das genau dem Bild der Liebe entsprochen hat, das über Generationen bei uns schon durchgeht. Und mein erster Ex-Partner, der war auch so einer. Ich hatte Löcher in Türen, in Wänden, überall. Der war eifersüchtig ohne Ende. Der hat mir nichts erlaubt. Ich durfte gar nichts. Der hat mich komplett isoliert von der gesamten Außenwelt. Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, es ist ein Muster, es geht weiter, hier ist Ende, ich mache das anders. Für mich und für meine Kinder,
Um
wenn die dann irgendwann kommen.
diese transgenerationalen Übertragungen zu stoppen, sozusagen. Also, dass das, was da
Genau.
übertragen wird, gestoppt wird. Also einfach dieses, ja, im gröbsten Sinne ist es Erziehung. Ich habe das auch mal mit einem Therapeuten oder mit mehreren sogar besprochen. Warum suchen wir uns denn die gleichen Menschen, obwohl es uns ja eigentlich geschadet hat? Auch wenn wir es wissen, machen wir es ja trotzdem. Und er sagt, das ist halt einfach so unbewusst gelernt. Und wir fühlen uns wohl, wenn wir automatisiert in unserem Gehirn quasi sagen, ah, dieser Mensch erinnert uns an die gewohnte Situation von früher. Und im Moment ist der
Yes.
ja gar nicht, also ist der ja liebenswert, deswegen, weil wir ja trotz allem hast du mit deinem Vater bestimmt ja auch Situationen erlebt, die, ich sag mal, liebenswert
Gut
waren.
war.
Gab es ja auch,
Ja.
ne? Und dann hast du so einen Mann vor dir, ich oder ich vielleicht eine Frau, und dann sagt man, hey, das ist schön. Und ein paar Wochen oder Monate später merkt man, okay. Hat auch seine Fehler und ich habe mir da irgendwie wieder jemanden ausgesucht, der in die gleiche Linie haut. Ne? Aber da kann man, also es ist echt schwer, man kann gar nichts machen, weil das ja Gefühle sind, die unbewusst ablaufen. Oder
Yes.
überhaupt Mechaniken, die unbewusst ablaufen. Also meine Frage ist jetzt, wie komme ich denn raus aus diesem Ding, aus dieser Übertragung?
Also, wenn wir jetzt speziell bei der Liebe sind, dann ist das tatsächlich relativ einfach, ist jetzt auch so eine Sache. Also, es wird einfacher mit jedem Mal. Aber wenn wir einfach wirklich davon ausgehen, dass jeden Menschen, den ich anziehend finde, egal auf welcher Ebene jetzt, aber ich fühle mich irgendwie hingezogen zu diesem Menschen. Wenn wir wissen, okay, ich fühle mich hingezogen, weil dieser Mensch die alten Muster bedient, die toxischen Muster, die ich kenne, dann wissen wir ja auch schon, dass das Gefühl, das ich habe, kein gutes Gefühl ist. Auch wenn es sich gut anfühlt, aber ist nicht gut, weil bringt uns wieder einfach nur Scheiße mit, also auf mentaler Ebene. So, das heißt, wir können uns hinsetzen und direkt vergleichen. Das ist tatsächlich das, was ich auch mache, immer wieder, wenn ich irgendeinen Mann kennenlerne, den ich spannend finde, dann setze ich mich hin und vergleiche den mit meinem Vater. Und wenn ich einfach Gemeinsamkeiten schon finde, du glaubst gar nicht, was für ein Upturn das dann ist.
Ich muss jetzt lachen, sorry, weil ich. Wie machst du das? Legst du da Bilder nebeneinander oder schreibst du das auf oder wie funktioniert das?
Dann kannst du machen, wie du willst. Also ich habe tatsächlich früher einfach ganz klischeehaft eine Liste geführt. Ich habe eine Liste aufgeschrieben mit all den Eigenschaften, die ich toll fand von dem Mann. Und dann Eigenschaften von dem Vater, von meinem Vater, die ich toll finde. Und dann geht's weiter. Dann überträgst du es mit Eigenschaften, die du nicht so gut findest. Weil auch einen Menschen, wo du sagst, oh, der ist toll, der ist anders als jeder andere, findest du mindestens einen Punkt, der dir Bauchschmerzen bereitet. Und das ist dann wiederum zu 99% der Punkt, der halt dann toxisch endet und direkt auf deinen Vater oder Mutter oder wie auch immer draufkommt. Und sobald du diese Gemeinsamkeiten hast, ist halt finito. Also mein erster Partner war wirklich ein Ebenbild. Der war 1:1 gleich wie mein Vater. Den hättest du, der war geisteskrank. Das war unvorstellbar. Und ich habe mit dem Zukunft geplant. Also wir haben auch ein Partner-Tattoo gehabt. Wir haben zusammen gewohnt ein Jahr lang. Wir haben alles geplant, gemacht, getan. Also ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Und ich habe ihm auch 2 Jahre lang hinterher geweint. Ich habe 2 Jahre lang noch gehofft, dass ich mit ihm irgendwie eine Beziehung aufbauen kann. Obwohl ich da ja schon angefangen habe zu verstehen, was mein Vater eigentlich für ein Idiot ist. Und die Beziehung, die danach kam, die ging fast 3 Jahre lang. Er war super. Super lieb, ein ganz lieber, netter Kerle. Wirklich total sensibel und nett und alles. Aber halt nicht selbstständig. Also mein Vater war auch so einer, er konnte nie waschen, er konnte nicht kochen, er konnte gar nichts. Und mein Ex konnte das auch nicht. Er konnte nichts. Das war ein kleines Kind, das ich mir da quasi nach Hause geholt habe. Es ist dann immer, du findest immer diese blöden Gemeinsamkeiten. Dieses Jahr habe ich auch einen netten Mann kennengelernt, wo ich gedacht habe, oh, er ist jetzt anders, er ist bestimmt anders als alle anderen. Aber der hat einen Kontrolltick ohne Ende. Der kann keine Nähe zulassen. Das ist auch wieder ein Ding, was mein Vater halt super kann.
Was ich jetzt an der Stelle spannend finde, also verstehe ich alles. Und jetzt würde man sagen, ja, dann könnte man das also aufschreiben, reflektieren, irgendwann mal so in sich aufsaugen und sagen, ich suche mir jetzt andere. Also ich achte jetzt wirklich auf irgendwelche anderen Dinge bewusst, ne? Dann kann man das vielleicht ja auch sehen an anderen Partnern, wenn man irgendwo daten geht oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich da wohlfühlt und diese guten Dinge irgendwie haben möchte. Das ist fast was Naturelles, natural. Also man möchte das als Kind ja haben, die Liebe von seinem Vater, von seiner Mutter. Und das bleibt auch, glaube ich, das wird nie vergehen. Und das heißt ja nicht, dass man sich jetzt einen Partner sucht, der vielleicht in ein paar Punkten Fehler hat, die einigermaßen anfangs verschmerzbar sind. Aber wenn man reflektiert genug ist, mit dem darüber spricht und wenn der jetzt sagt, hey, du hast recht, das verändere ich, weil das tatsächlich, ich will das auch gar nicht haben. Dann kann das auch gut ausgehen.
Könnte, ja, aber da musst du halt aufpassen. Ich mache da immer so eine Differenzierung zwischen verbiegen und verändern. Da musst du mit ihm halt, also mit dem Partner auch drüber reden. Also das ist ja auch bei uns beispielsweise, da nenne ich auch immer ganz gern die Geschichte, ich habe mir eine Zeit lang mit meinem Ex-Partner sein Auto geteilt, und ich habe kein Auto gebraucht und dann ab und zu habe ich es halt dann doch gebraucht und bin mit seinem Auto gefahren. Und ich bin halt ein kleiner Mensch und jedes Mal, wenn ich dann das Auto gefahren habe, habe ich vergessen, den Sitz wieder nach hinten zu stellen. Also der war immer auf Anschlag vorne und ich habe vergessen, es nach hinten zu fahren. Er hat sich drüber aufgeregt, hat mit mir drüber geredet und ich habe gesagt, ja, du hast ja recht, mir tut's ja nicht weh, den Sitz nach hinten zu machen. Weißt du, das wäre etwas, macht Sinn, kann ich gern verändern. Aber verbiegen ist etwas, was mir selber wichtig ist. Also wenn er jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, ey, weißt du, also die Tattoos, die du gerade hast, sind voll an der Grenze, mehr darfst du gar nicht machen, dann zeige ich ihm Vogel und die Haustür direkt. Also da musst du echt aufpassen, weil vor allem, wenn du eine rosarote Brille auf hast, ist die Grenze zwischen diesen Dingen, was kann ich tun und was tut mir schon weh, wo verbiege ich mich, da ist die Grenze sehr schmal, wenn du eine rosarote Brille aufhast.
Also, das finde ich super spannend. Super spannendes Thema, weil die Beziehung, beziehungsweise ich nenne es mal Lebensbereich Liebe, ist ja etwas, wo wir uns tatsächlich anfangs viel verbiegen. Und sagen, ach, geht schon mal, ach, das mache ich jetzt mal, da ist man auch verliebt und macht das mal, dann kriegt man vielleicht ja auch noch ein Danke zurück. Schön, dass du das gemacht hast. Das ist wichtig, dass man das auch beibehält, aber das geht ja oft verloren, leider, weil wir es nicht beibehalten. Und dieses tatsächliche Verbiegen und echte Verändern ist wirklich ein Thema. Weil das, was du gerade gesagt hast, mit dem Autositz nach hinten, ist ja auch, er wünscht sich das, weil er könnte ja auch sich reinsetzen und einfach den Sitz hintermachen. Aber gut, er wünscht sich. Bitte?
Könnte er auch machen, ja. Also er hätte da auch die Macht, dass er das tut. Ja.
Genau. Aber er wünscht sich das jetzt von dir und ich sage, okay, es gibt ein paar Dinge, da kann man Kompromisse schließen. Was ich aber immer sage, ist, wenn ich jetzt im Auto aussteige und habe erstmal eine To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss, weil mein Partner gerne das hat, dass ich einen Sitz hintermache und das gerade richte und das Lenkrad muss ausgerichtet sein. Dann komme ich in die Wohnung oder ins Haus, nach Hause und dann gibt es auch wieder eine To-Do-Liste, welcher Lichtschalter muss wie stehen, wie müssen die Schuhe sein. Und also nicht falsch verstehen, es gibt Dinge, da muss man sich schon auch einigen. So grundsätzliche Dinge wie Sauberkeit und Ordnung und so, das muss vielleicht schon auch passen, sonst wird es schwierig zusammenzuleben. Aber wenn ich in jedem Raum eine To-Do-Liste habe mit 20 To-Dos, die ich erstmal im Kopf durchgehen muss. Ja, das ist nicht möglich. Und das ist auch ein Verbiegen dann irgendwann.
Ja, natürlich, natürlich. Für dich ist es ein Verbiegen und für mich
Ja.
ist es ein Verbiegen. Für jemand anderen, der auch Ordnung liebt und für den diese 20 To-Dos in jedem Raum eine Selbstverständlichkeit ist, für den ist es kein Verbiegen mehr.
Ja, genau, das ist ja der Unterschied. Ich muss es ja für den, oder ich soll es ja für den Partner machen. Und da fängt es jetzt auch an, wenn ich das nicht bin, wenn ich es wirklich gar nicht bin, Ich glaube, in einer Beziehung, du kannst schon ein paar Dinge kannst du machen. Die kannst du in dein Leben bringen und sagen, okay, Kompromiss, er oder sie möchte das halt so, ich mach das. Ja? Wie irgendwie das Bett morgens so und so richten oder die Kissen auf der Couch abends so und so hinlegen. Ein paar Dinge gibt's. Aber es gibt immer, wir alle haben da eine Grenze, die ist individuell. 7, 8, 10, 12 To-Dos, die wir da machen können. Und irgendwann ist es vorbei. Dann geht das nicht mehr. Und da beginnen, glaube ich, oft die Streitigkeiten zwischen Partnern und Partnerinnen, wo man sagt, so geht es nicht weiter, was machen wir jetzt? Und da finde ich, was du gesagt hast, wirklich gut. Verändern und verbiegen, das ist so eine fließende Grenze. Und da muss man gucken. Habe ich mich schon komplett verbogen? Bin ich eigentlich noch ich selbst? Das ist bei langjährigen Partnerschaften oft das Problem. Und wenn es noch nicht so lange ist, dann muss man gucken, wie viel bin ich noch bereit zu machen, mich zu verbiegen, zu verändern, dass es dem Partner passt, ich aber ich selbst sein kann. Weil das ist das Allerwichtigste. Das so als Nebenanekdote. Ich habe auch mit meiner Ex-Frau damals so am Tisch gesessen und gesagt, was machen wir? Trennen wir uns oder nicht? Und ich habe gesagt, weißt du, was wir jetzt machen, um das zu entscheiden? Wir sind jetzt noch mal 2, 3 Monate tatsächlich wir selbst. Du selbst, ich selbst. Und wenn wir
Schön.
dann merken, das passt, dann ist alles gut. Wenn wir dann merken, es passt nicht, dann müssen wir was tun. Und so war es dann für mich auch. Ich habe auch gemerkt, wenn ich selbst bin, also vollkommen, da sind zu viele To-Dos am Ende, die ich machen müsste, um Zufriedenheit herzustellen. Oder auch, dass ich zufrieden wäre mit der Art und Weise, wie sie sich ein Leben vorstellt, sozusagen. Und das heißt nicht, dass sie doof ist oder blöd ist oder irgendwie schlecht ist. Das heißt einfach, dass sie eine andere Vorstellung vom Leben hat oder andere Dinge gelernt hat.
Es ist, als würdest du ein Benzinauto versuchen, mit Diesel zu tanken. Geht halt nicht gut, weißt du? Geht halt nicht gut.
Ist jetzt
Aber
sehr extrem,
deswegen,
aber ja.
ja, aber weißt du, deswegen ist jetzt weder das Dieselfahrzeug schlecht noch Benzin schlecht, weißt du? Die sind halt nicht kompatibel miteinander. Und das ist halt das Gefährliche an der ganzen Geschichte, weil durch unsere Erziehung, durch unsere familiären Muster, durch die Art und Weise, wie das übertragen wird, ist es das, was wir kennen. Und dann hast du noch die Kacke noch zusätzlich, dass uns von Kindesbein auf suggeriert wird, dass du deine bessere Hälfte brauchst. Der Mann ist nichts wert ohne Frau und Kinder an der Seite. Der muss arbeiten gehen, Geld ranholen und das eben für die schöne Frau ausgeben. Die Frau ist nichts wert, wenn sie nicht einen Mann hat, der das Geld mit nach Hause bringt und Kinder und Familie. Weißt du, also überall, in Filmen, in Songs, Eltern, immer. Wir sind nichts wert, wenn wir keine Beziehung haben. Wir sind nur die Hälfte wert, weil wir brauchen unsere andere Hälfte. Und so rutschen wir mit diesem gesamten Konstrukt einfach in Abhängigkeiten rein, die sogenannte rosarote Brille. Wir sehen irgendwas, irgendeinen Menschen, der entweder wirklich wunderbar unsere bekannten Muster von unseren Eltern bedient, oder einen Menschen, der Charaktereigenschaften hat, die uns fehlen. Also wenn ich beispielsweise ein Chaosmensch bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich mich in einen Menschen verliebe, der die Kontrolle über alles hat. Ganz grob und krass gesagt. Und durch diese Abhängigkeit und diesen Gedanken, dass wir nichts wert sind, wenn dieser Mensch nicht in unserem Leben ist, verbiegen wir uns die ganze Zeit, weil wir Angst haben, wenn dieser Mensch wieder weg ist, sind wir ja wieder nichts wert. Und so hast du den ganzen Salat.
Also es findet unbewusst statt, ne? Ich habe auch schon viele Menschen gehabt, so in Begleitungen meiner Arbeit, die gesagt haben, nee, also bei mir ist das nicht so und das mache ich nicht und ich suche mir da schon immer das und das und ich passe auf. Und dann merkt man doch, dass es unbewusst ja doch so ist, dass man, wenn man sich einen Partner sucht, der Mutter gerecht werden will, weil die sich irgendwas wünscht oder der Partner muss das und das haben. Und es ist tatsächlich unbewusst der Glaube, er muss so und so sein, anstatt ich gucke einfach, ob beide sie selbst sein können in der Beziehung und ob beide da wirklich glücklich werden. Und das muss ja nicht bedeuten, dass man 5 Kinder hat oder 3 oder irgendwie die Eltern. Das ist ja wirklich, man macht die Eltern glücklich dann oft eher als sich selbst.
Und also ich kenne nicht viele Paare, wo ich meine Hand ins Feuer legen würde und sagen würde, ja, ihr seid zusammen, weil ihr euch gegenseitig glücklich macht. Nicht, weil irgendwelche Muster dahinter stecken oder Abhängigkeiten. Also es gibt wirklich nicht viele Paare, bei denen das der Fall ist. Und ich meine, ich bin selber seit 5 Jahren Single. Ich habe die Zauberformel noch nicht herausgefunden. Ich falle auch immer wieder noch auf meine Muster drauf rein, auch obwohl es mir so bewusst ist. So, also es ist halt ein Prozess.
Das ist ein Prozess. Das ist mein Grundthema. Das sage ich immer, ist in allen ein Prozess. Was kann man denn aber tun? Entschuldigung, ich glaube, man kann sich zusammensetzen, man kann kommunizieren. Und ja, also ein bisschen Arbeit ist es halt auch. Ne? Und
Ja.
ich mache immer eine Übung, das kann man vielleicht auch noch mitnehmen aus dem Podcast. Ich mache immer eine Übung mit meinen Klientinnen, Klienten und sage, find mal raus, was sind denn deine Grundbedürfnisse in der Beziehung? Was ist denn das, was du grundsätzlich brauchst, um dich überhaupt wohlzufühlen in der Beziehung? Und dann mach das mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Die oder der darf das auch aufschreiben. Und dann ist aber wichtig, dass man das nicht nur hat und auch nicht nur austauscht und sagt, hey, ich habe in der Beziehung, brauche ich Sicherheit oder ich brauche Treue, sondern erklärt euch auch gegenseitig, was das für euch bedeutet. Weil für mich kann Sicherheit was ganz anderes sein, was für dich ist oder Treue. Und tauscht es mal aus. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass durch dieses Austauschen wochenlang plötzlich ein Dialog entstanden ist von, hey, was brauche ich jetzt gerade und wie sehe ich das und ist das jetzt wirklich Sicherheit für mich, wenn es eben um Sicherheit ging und die Beziehung sich dadurch tatsächlich verändert hat. Und in den, ich sag mal, allermeisten Fällen, 95%, war es so, dass sich positiv verändert hat, weil beide gelernt haben, wieder aufeinander einzugehen. Und es gab auch manchmal Fälle, wo sie gemerkt haben, hey, irgendwie passt es gar nicht so richtig.
Ja, aber ich finde vor allem dieser Zusatz, redet darüber, was es für euch bedeutet, ist so unfassbar wichtig. Es ist auch bei mir, ich habe das auch so häufig, gerade auch mit meinen Klientinnen, die kommen auch um die Ecke so, ja, ich habe ihm so oft gesagt, er soll ehrlich zu mir sein oder so oft dies gesagt oder loyal oder was auch immer. Und ich stehe auch da und ich so, Leute, bestes Beispiel, das Thema Fremdgehen. Du kannst auch in einer offenen Beziehung fremdgehen, weil es immer was anderes ist. Bei dem einen fängt Fremdgehen schon an, wenn ich mich mit einem Menschen des anderen Geschlechts unterhalte. Bei jemand anderen fängt Fremdgehen erst an, wenn ich mich mit ihm treffe, ohne dass ich meinem Partner davon was erzähle. Oder sogar erst, wenn es dann wirklich zu Intimitäten im Bett kommt, ohne dass mein Partner vorher Bescheid wusste. Da gibt es, Fremdgehen ist so ein dehnbarer Begriff und jeder Begriff ist so dehnbar. Deswegen, das ist wichtig. Die Definition durchgehen, wer was unter welchem Wort versteht, das ist so wichtig.
Und überall, ne? Das war jetzt ein Beispiel,
Immer.
das stellvertretend
Ja.
für alles steht. Ne? Es kann ja für
Genau.
alles eine Erklärung geben, die für mich ganz anders ist, weil beziehungsweise jeder ist ja mit seiner eigenen Filterbrille aufgewachsen und erzogen worden und sieht die
Yes.
Welt auf seine ganz eigene individuelle Weise.
Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen, Kommunikation ist so wichtig. Aber in jedem Bereich, nicht nur in Partnerschaften, sondern immer, auch Freundschaft, Familie, immer so unfassbar wichtig.
Lass uns nochmal zurückkommen. Ich habe gesehen, also wir haben jetzt über dein Buch gesprochen, über den Inhalt, Dornröschen, wie das misshandelte Mädchen aus ihrem Trauma erwachte. Da erzählst du die Geschichte, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, ne? Wie du aufgewachsen bist mit deinem Vater, was für Auswirkungen das gab.
Genau, so, also was alles so halt im Erwachsenenleben dann auch da rauskommt, so. Früher passiert, Resultat heute.
Und dann habe ich gesehen, es gibt von dir aber noch etwas in 12 Schritten zu einem höheren Selbstwert.
Yes.
Würdest du sagen, dass Selbstwert wichtig ist auf der Reise zu sich selbst oder für was?
Ja, also Selbstwert, Selbstliebe, das nutze ich da so als Synonym, dass du, weil gerade depressive Menschen haben halt dieses riesengroße Problem, dass die sich selber nicht wertschätzen können. Ich tue ganz gerne immer, ich weiß nicht, bist du so ein Serienjunkie?
Nicht mehr.
Nicht mehr. Okay, hast du Stranger Things auf Netflix damals gesehen?
Noch nicht.
Noch nicht. Okay, ja gut, dann nenne ich lieber ein ganz anderes Beispiel, bevor ich dich hier spoilere. Aber schlussendlich, Depressionen sind halt wie ein Virus, der einfach deinen Kopf, also deine Gedanken besetzt und einfach einen Filter auf alles überall drauflegt, was du hörst, was du siehst, was du fühlst, was du schmeckst. Und Depressionen sorgen dafür, dass alles einfach scheiße ist, gelinde gesagt. Ich hatte zu meinen depressivsten Phasen hatte ich ein riesengroßes Problem, dass ich Komplimente beispielsweise nicht annehmen konnte, weil Komplimente kamen dann immer von Freunden und Familie. Und die Normen schreiben vor, dass Familie und Freunde dir Komplimente zu machen haben. Also wenn ich da saß und geheult habe, weil ich in der Schule gemobbt worden bin, dass ich hässlich bin und ich den Leuten geglaubt habe, dass ich hässlich bin und meine Mutter dann gesagt hat, nein, du bist ein hübsches Kind, habe ich ihr gesagt, Mama, Du musst mir das sagen, ich bin deine Tochter. Und das waren die Depressionen, verstehst du? Also die haben alles, jeder Mensch, der versucht hat, mir was Gutes zu tun, hat einfach, das war für mich ein Angriff. Und deswegen ist Selbstwert so ein wichtiges Thema. Weil erst wenn du anfängst, eben gegen diesen Filter, sage ich mal, zu arbeiten, dass du wirklich mal die Realität siehst, erst dann kommst du aus Depressionen raus, wenn du an deinem Selbstwert arbeitest. Wenn du verstehst, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich bin wert, ich bin ein guter Mensch, so wie ich bin. Ohne Job, ohne Titel, ohne Rang, ohne Social Media, ohne Partner, ohne Geld, ohne was auch immer. Ich als nackiger Mensch, ohne irgendwas. Ich tief da drin, ich bin gut. Ich bin gut, so wie ich bin. Das ist das Wichtigste, was du mitnehmen kannst auf der gesamten Reise in deinem Leben.
Ist auch ein Prozess, ne?
Ja, natürlich. Ich denke jedes Mal, oh, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin Selbstliebe, habe ich durchgespielt. Und dann kommt wieder irgendwas und ich denke mir, scheiße. Ah, wir dürfen noch mal rein und noch mal von vorne anfangen.
Also in 12 Schritten zu einem höheren Selbstwert, das war das Zweite, was du geschrieben hast. Und das, man merkt ja auch, dass bei dir das auch vorhanden ist und ganz in die Tiefe schon auch abgespeichert ist, obwohl es natürlich auch immer Herausforderungen gibt und die es immer geben wird wahrscheinlich.
Ja. Natürlich, natürlich, immer. Also ich glaube, da kannst du bis an dein Lebensende mitarbeiten.
Und dann habe ich noch gesehen, dein drittes Buch, schöner Titel, Hashtag bessere Hälfte. Excuse me, wir haben 2023. Life is a story. Story.one.
Yes, also dieses Life is a Story, Story.one, das ist vom Verlag, ist das der Zusatz, der da dabei ist. Aber ja, also das war tatsächlich das zweite Buch, das ich veröffentlicht habe. Das erste war das in 12 Schritten und das dritte ist Dornröschen. Und im ersten Buch, also das habe ich tatsächlich auch da, guck mal, das sind so, ich bin voll vorbereitet. Ich habe da Übungen. Siehst du das? So Übungen. Das sind einfach 12 Übungen, die du wirklich in der Praxis in dein Leben integrieren kannst, um an deinem Selbstwert zu arbeiten. Das ist, wenn du das Buch jetzt durch hast und die Übungen durch, dann bist du jetzt nicht, hast du jetzt nicht ein Selbstwertgefühl wie so mancher Reality-Star oder ein Topmodel oder sowas. Aber das sind halt einfache Übungen, die du im Alltag umsetzen kannst und integrieren kannst. So mal eben. Dafür musst du dir nicht unbedingt einen ganzen Tag einplanen, dass du da jetzt irgendwie Traumata verarbeitest oder was auch immer. Und das zweite Buch, die bessere Hälfte, das ist genau das, was wir vorhin, worüber wir geredet haben. Ich habe mich eine Zeit lang so ausgekotzt. Das war so mein Thema, dieses bessere Hälfte. Jedes Mal, wenn irgendjemand kam mit, hast du meine bessere Hälfte gesehen? Ich hätte ihm gern die Augen ausgekratzt. Und deswegen habe ich dann dieses Buch geschrieben. Und da geht es eben genau darum, dass du deinen Partner finden kannst, deinen perfekten Partner, aber halt nur um den Umweg Selbstliebe, also dass du anfängst, dich selber als vollständigen Menschen zu sehen. Und dann habe ich da auch in jedem Kapitel so ein paar Fragen mit rein, die du dir selber stellen kannst, um einfach da auch an dir selber zu arbeiten und herauszufinden, wer du eigentlich bist und was du willst und wo du hin möchtest. Ja, also meine ersten zwei Bücher sind voll auf dem Thema Selbstwert. Voll.
Was hätte ich das Schlechteste? Es ist für mich einer der großen Schlüssel, um Depressionen auch, also ich sag mal so, die psychosomatischen Depressionen auch zu überstehen. Also alles, was körperlich ausgelöst ist oder alles, was mit aktuellen Ereignissen, Verlusten und so weiter ein bisschen zusammenhängt, das ist was anderes, da gibt es andere Mechanismen. Aber Selbstwert, wenn man jetzt rein lange, lange dagegen kämpft oder lange damit kämpft, dann ist Selbstwert immer ein großes Thema. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der in einer tiefen Depression ist und damit kämpft und total riesen Selbstwert hätte.
Nee, also ganz ehrlich, weil wenn die Person einen riesen Selbstwert hätte, dann hätte sie keinen Grund für Depressionen. Also, weißt du, wie ich meine? Weil wenn dein Selbstwert wirklich, sagen wir, bei 100% ist, dann ist, ich will nicht sagen, alles egal, aber es ist auf jeden Fall nichts schlimm. Weil selbst wenn dann ein geliebter Mensch verstirbt oder mehrere geliebte Menschen versterben, dann bist du für ein paar Tage vielleicht mal ein bisschen schlecht drauf, weil natürlich Verlust tut weh, keine Frage. Abschied tut weh, es ist eine Veränderung, es ist was anderes. Aber es gibt Kulturen, dort wird der Tod gefeiert. Verstehst du? Oder da wird gefeiert, weil der Mensch gelebt hat. Dort werden die Erinnerungen gefeiert, dort wird das zelebriert. Dort trauern die Leute nicht. Verstehst du, wie ich meine? Worauf ich hinaus möchte?
Ja, absolut. Also
Und
100% Selbstwert gebe ich dir schon recht, dann wird es schwierig, eine Depression, also eine tiefe
ja.
Depression zu haben, glaube ich. Außer, wie gesagt, es gibt ja auch körperlich ausgelöst. Also wenn Menschen mit Schmerzen zum Beispiel, die nicht wissen, woher es kommt, gibt es ja auch. Also so Schmerzpatienten, die 24 Stunden am Tag irgendwie über Monate Schmerzen haben und dann irgendwann depressiv werden, verstehe ich auch, ne? Das ist eine andere Sache. Da kannst du auch Selbstwert haben.
Aber auch da bin ich zu 1000% sicher, dass wenn dein Selbstwert bei 100% ist, dass du keine Schmerzen haben wirst, die von heute auf morgen kommen.
Das ist eine philosophische Frage, ne?
Ja.
Da ist viel Glauben dabei. Ich denke, das auch, können wir nicht beweisen, wenn wir nicht
Ja.
hinkommen, wenn wir keine Studie finden,
Nee.
wahrscheinlich. Aber schön. Also diese drei Sachen kann man bei dir, oder habe ich jetzt hier gefunden, ne? Auf jeden Fall auf Amazon. Wenn man deinen Namen eingibt, kommt man natürlich an alles oder man gibt es der Reihe nach ein. Ich werde das natürlich alles verlinken. Ja, also einfach
Ah,
jetzt
sehr schön.
unter dem Podcast einfach draufklicken, dann kann man sich die Bücher angucken. Zusammengefasst, Buch 1 war deine Anleitung für Selbstwert sozusagen, ist aber auch ein Mitmachbuch, hast du jetzt gesagt, ne?
Genau.
Indem du Übungen vorstellst, die man Schritt für Schritt macht, um einen besseren, höheren Selbstwert zu haben. Buch
Yes.
2 ist die bessere Hälfte, also excuse me, wir haben 2023 und das ist ein Impulsbuch, oder?
Ja, so in der Art. Genau. Also es sind mit Fragen zum Nachdenken, zum Überlegen, zum sich selber besser kennenlernen, aber halt auch viel Selbstwert. Also natürlich in Bezug auf den Aspekt Liebe, auf Partnerschaft, da den Fokus drauf gelegt. Aber viel eben dieses, wie kriege ich es hin, dass ich mich selber als vollständigen Menschen sehe, dass ich nicht in diese blöden Abhängigkeiten reinrutsche und mich ständig verbiege wegen der rosaroten Brille.
Und dann gibt es noch das dritte Buch, das einfach ein Erfahrungsbericht auch ist, ne? Und das finde ich immer am
Ja.
spannendsten. Was ist den Menschen passiert? Wie haben sie das wahrgenommen? Und wie sind sie damit umgegangen? Also hat mir
Genau,
immer am meisten
genau.
geholfen während meiner Depressionszeit. Ja, kann ich empfehlen, verlinke ich. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mich wirklich gefreut.
Mich hat es auch sehr gefreut und auch tausend Dank für die Einladung. Und ich kann es nur gerne immer wieder sagen, ich finde es super, was du tust. Ich finde es super, was alle anderen Menschen auch tun, gerade in dem Thema, weil es bringt halt nichts, wenn wir einfach alle ruhig sind. Weil ich glaube, das Schlimmste an Depressionen sind deine Gedanken und vor allem auch dieser Gedanke, ich bin alleine und keinem geht so schlecht wie mir. Und deswegen ist das umso wertvoller, dass es so einen Podcast gibt und solche Menschen gibt, die so eine Plattform auch bieten, dass andere Menschen reden können, dass andere Menschen auch zuhören können und verstehen können, ah, ich bin doch nicht ganz so alleine. Ich glaube, das gibt vielen Menschen ziemlich viel Mut da draußen.
Herzlichen Dank für die Blumen.
Gerne.
Dann mach's gut, bis bald.
Bis dann, danke dir.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und/oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.